Vorab darf ich noch einen doppelten Dank weitergeben. Der erste Dank, wenn wir Gott gegenübergeben. Gestern war ja der Bertschihausmarkt und wer Anfangswoche das Wetter geschaut hat, der Wetterbericht, ist schon Freitag schlecht gewesen und am Samstag ganz schlecht. Und es haben viele dafür gebetet, dass Gott schönes Wetter schenkt. Und er hat gestern bis, ich weiss nicht, 4:30, 5 ganz schönes Wetter geschenkt. Also, er hat die Gebete gehört. Und da wollen wir ihm herzlich danken dafür. Und der zweite Dank möchte ich all an die richten, die mitgeholfen haben oder die sogar nicht einmal aufgeboten werden können, die aber bereit wären gewesen, zum mithelfen. Es hat mich sehr gefreut, die Liste war voll gewesen und hat noch Leute auf der Reserve gehabt. Ein herzlicher Dank und auch da ein reichsvergeltes Gott, denen, die bei diesem Dienst mitgemacht haben. Für den Samen, der ausgestreut worden ist, dürfen wir weiter beten, dass Gott den Ladel aufgeht. Ein Kranker ergreift Hand vom Arzt und sagt, mir ist es so bang vor dem Sterben. Können Sie mir sagen, Herr Doktor, was auf der anderen Seite kommt? Der Doktor tut ganz langsam antworten und sagt, ich weiss es nicht. Dann sagt der Kranke wieder, Sie sind Arzt und wissen nicht, was auf der anderen Seite kommt, was nach dem Tod kommt. Der Doktor macht die Zimmertür auf. Da springt ein Hund ein, springt bei dem Kranken an und man sieht die Freude am Hund an, der Riesenfreude. Er sieht da sein Herr und Meister wieder einmal. Er hat ihn eine Weile nicht gesehen. Und jetzt fragt der Arzt und sagt, Patient, haben Sie die Botschaft von dem Hund erkannt? Haben Sie gesehen, was er Ihnen will sagen? Ist es nicht bei uns genau gleich? Dem Hund ist das gleich gewesen, wie das hinter dieser Tür aussieht. Er hat aber gewusst, wenn die Tür aufgeht, werde ich den Meister sehen. Und auf das hat er sich gefreut. Und darum ist er bei dem Meister gestanden. Und das Gleiche ist bei mir auch. Ich weiss nicht genau, was auf der anderen Seite kommt vom Tod. Aber ich weiss, dass wenn es da zu Ende geht, dass ich meinen Meister wird sehen. Und auf das freue ich mich unendlich fest. Und ich gebe Ihnen den Rat, sagt jetzt der Arzt zu seinem Patienten, dass Sie die letzten Tage, wo Sie drin sind, noch brauchen, um zu benutzen und um Ihr Leben so zu drehen, dass Sie die Freude auch haben, wenn Sie überkommen. Dass Sie wissen, dass dann wartet jemand auf Sie. Wir wollen weiterfahren beim Nehemia. Und wir kommen heute zum 8. Kapitel. Ich werde beim 7. Kapitel noch 2 Gedanken rausgreifen. Wir haben dort die ersten Vers nachgeschaut, das letzte Mal. Und es sind da noch 2 Gedanken, die mir wichtig sind. Das ist noch manches anderes drin, aber ich werde mich nachher am 8. zuwenden, den ersten 12 Vers. Im 7. Kapitel, Vers 17, lesen wir die ganze Aufzählung, die ganze Aufleistung, wo all die wo zurückgegangen sind, aus der babylonischen Gefangenschaft aufgelistet worden sind. Und die Liste ist schon mal festgehalten gewesen, 70 Jahre früher oder etwas über 70 Jahre, beim Esra im 2. Kapitel. Und jetzt, wenn man die Zahlen vergleicht, sieht man da zum Teil massive Verschiebungen. Und da ist gerade bei einer Familie, bei der Asgard, ist im Esra steht, dass sie 1222 Personen gewesen. Und jetzt gut 70 Jahre später sind es 1100 Personen mehr. 2322 Personen. Und mir gefällt das, weil Gott, bei Gott ist das festgehalten. Sie haben die Zeit in der babylonischen Gefangenschaft nicht einfach nichts gemacht, sondern es ist dort der Auftrag Gottes weiter wahrgenommen worden. Und das Gleiche ist bei uns. Die Umstände, wo wir drin sind, wo du drin bist, wo ich drin bin, sind vielleicht im Moment nicht erfreulich. Sind schwierig, wie die babylonische Gefangenschaft. Und ist trotzdem wichtig, dass wir Zeit auskaufen, dass wir Zeit ausnutzen und den Auftrag weiter ausführen, den uns Gott gegeben hat. Es ist notiert. Es ist das vorher aufgeschrieben und es ist das nachher aufgeschrieben und mir gefällt das. Bei der göttlichen Buchhaltung wird alles berücksichtigt, was wir auf dieser Erde bei den Menschen oft nicht können. Da haben wir Punkte, die wir nicht mit berücksichtigen können. Der zweite Gedanke ist ab dem Vers 61 bis 65. Dort ist eine Gruppe Heimkehrer aufgezählt aus dem Volk und aus dem Priestergeschlecht, die ihre Nachkommenschaft ihren Stammbaum nicht mehr aufzeigen können. Und ich habe mich gefragt, warum hat er das aufschreiben lassen? Hat das für uns auch noch Bewandtnis in der heutigen Zeit? Ist das nicht einfach Geschichte? Das ist Chronologie, das können wir dort abhaken. Hat das uns auch noch etwas zu sagen? Und ich denke, das hat sehr wohl, hat das uns etwas zu sagen. Ich möchte einfach die Frage in den Raum stellen, und da sind wir wieder beim Geschichtchen, das ich eingangs erzählt habe. Hast du, habe ich, mein Zeugnis vom Geist Gottes, dass wir Gottes Kind sind. Und sonst wird es uns einmal gleich gehen. Wir können das Leben lang mitgehen. Wie da die Gruppe, die ist mitgezogen, die 1500 Kilometer aus der babylonischen Gefangenschaft retour. Sie hat manches mit unten an. Die haben vielleicht mitgeholfen am Aufbau von der Mauer und so weiter. Und jetzt, wo es darauf ankommt, darf ich so sagen, wo es um die Wurst geht, haben sie die Abstammung nicht. Jetzt fehlt ihnen das Entscheidende. Und damit werden sie vom Priesterdienst ausgeschlossen. Jetzt bei uns muss es nicht so sein. Wenn du heute das Zeugnis noch nicht hast, dass du ein Eigentum bist vom Herr Jesus, so kannst du das heute noch überkommen. Das ist ermutigend. Aber wir haben auch da aus dieser Geschichte, wenn wir doch den Gedanken mitnehmen. Wie es im Johannes 1, 12 steht, wie viele Jesus aufgenommen haben, denen hat er das Recht gegeben, Gottes Kind zu sein. Das ist der Schlüssel, das ist der Weg. Jetzt wollen wir zum 8. Kapitel gehen, Nehemia 8, und dort die ersten 12 Vers lesen. Und als der 7. Monat herankam und die Söhne Israels in ihren Städten wohnten, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er soll das Buch mit dem Gesetz des Mose, dem Volk Israel geboten hatte. So brachte am ersten Tag des 7. Monats der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männer und Frauen und vor jeden, der es zu hören verstand. Und er las daraus vor, auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, vom ersten Tageslicht an bis zum Mittag in Gegenwart der Männer und Frauen und aller, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, das man zu diesem Zweck hergestellt hatte. Und neben ihm standen Mattathiah, Shemai, Anja, Uriah, Hilkiah, Maaseiah und zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaiah, Mishael, Milkai, Hashum und Haschbadan, Zacharia, Meschulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er überragte das ganze Volk. Und alles, er es öffnete, stand das ganze Volk aus. Auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Und nachher sehen wir, wie die Botschaft von der Priester, von der Leviten im Volk verbreitet worden ist, abschnittweise, wenn er es gelesen hat. Und jetzt lese ich im Vers 9 noch weiter. Und Nehemia, das ist der Tirschata, der Priester, und Esra, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet den Anteil, für den nichts zubereitet ist. Denn die Tage unseres Herrn, denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist euer Schutz. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten, seid stille, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteil zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Ich werde vier Abschnitte machen den Morgen. Ich werde ganz kurz da noch ein Bild einblenden oder zwei. Man sieht es vielleicht ein bisschen schlecht. Wir haben hier wieder das Kidron-Tal. Da hinten wäre der Ölberg. Und da ist Jerusalem, wie es war, zur Zeit von Nehemia. Jetzt da oben ist das Wassertor. Und da hinten ist der Tempel. Und da hat sich der Nehemia, der Esra, mit dem Volk versammelt. Es ist, wenn ich ins nächste Bild hingehe, sehen wir dort die Höhenkurven. Und von dem her siehst du das Ganze an einem Abhang gewesen. Jetzt, die Bibel sagt uns nicht, ob sie da dieses Podest da unten aufgestellt haben oder oben. Aber ich hätte gesagt, sie haben das da unten aufgestellt. Und dann hat das Volk wieder in einer Tribüne, in dieser Schräge hinein können stehen oder sitzen. Und sie haben unten gut zu dem Podest, wo die 13 Männer oder 14 Männer draufgestanden sind, sehr gut hergesehen. Und haben da den ganzen Tag die Botschaft gehört. Der Abschnitt, den ich durchnehmen möchte, den Morgen, sind die vier Gedanken. Wir fangen an mit dem der geeignete Platz, dann der gewagte Platz, der geschützte Platz und der gebotene Platz. Wenn ich jetzt anfange mit der geeignete Platz, so können wir uns fragen, ist es beim Wassertor ideal gewesen? Warum sind sie nicht beim Tempel oben zusammengekommen, dort irgendwo in einem Raum oder in einem Vorhof hinein? Und da habe ich einfach die Antwort. Einerseits ist die Menge vom Volk sicher zu gross gewesen, das war gar nicht möglich gewesen. Und jetzt werde ich wieder geistlich oder neutestamentlich ein bisschen. Der Roger Liebe sagt im Zusammenhang mit dem Wassertor, der Epheser 5, 26 zitieren, und es steht dort, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit sie zu einem heiligen Volk mache, etwas zu seiner Ehre. Und mir gefällt der Gedanke auch noch gut. Es geht jetzt um einen Neuanfang, es geht um eine neue Ausrichtung vom Volk, und das ist symbolisch beim Wassertor. Ist schon der Idealort, der Idealmoment. Überall, wo man wieder durch eine Reinigung durchgeht oder auch in einem Menschenleben einen neuen Anfang macht, geht es nachher in die Richtung, wo man das sehr schön, sehr gut sehen. Ich möchte zum Zuhören noch zwei, drei Gedanken sagen, die damals wichtig waren, die heute wichtig sind und auch für uns immer im Privatleben wichtig sind. Es ist wie ein Geheimtipp in der Schifffahrt oder auch an anderen Orten, hat man etwa vom SOS gesagt, das Signal, das man aussenden kann. Und ich will jetzt dem nicht SOS sagen, sondern SOF. Und ich habe für jeden Buchstaben einen Gedanken. Das erste S ist Sorge für Stille um dich her. Dann, wenn wir in die Gegenwart Gottes gehen und kommen, ist es wichtig, dass wir alles Ablenkende, soweit es in unserem Bereich ist, in unseren Möglichkeiten ist, ausschalten. Dass wir uns einfach wirklich aufs Wesentliche, auf die Botschaft konzentrieren. Wenn ich das daheim bin, dann tue ich das Telefon abstellen, das Handy abstellen, wenn man die Leute, einfach all die Sachen, wo wir drauf gehen können, sobald wir zusammen auf die Knie werden gehen, wird es eine Tür läuten oder wird das Telefon schellen. Dort hat Gott einfach, oder der Find manchmal seine Handlanger, die uns dort unterbrechen wollen. Jetzt, ich will da nicht allem Find zuschieben. Es gibt auch schöne Telefone. Aber einfach, dass wir uns dort, bewusst sind. Das zweite ist, Sorge für Ordnung. Ob eine Unordnung, sei das auf dem Schreibtisch, manches Unerledigtes, all das kann mich ablenken. Ich fange an zu beten in einem Moment und dann fällt mein Blick allenfalls auf etwas und dann muss ich sagen, oh, das sollte ich auch noch. Ich will das als ein Beispiel sagen von einem alten Prediger. Er hat das einmal mit einem Beispiel überbringen, wie Ring, dass wir uns ablenken auch vom Gebet, von den Gedanken, die der andere betet, wenn ich innerlich mitbete. Und er hat zum Vis-à-vis gesagt, zu dem, wo sie zusammen betet haben, Cedric, ich nehme jetzt dich, wenn wir zusammen beten und du bis am Schluss von meinem Gebet nichts anderes denkst, hast weder, dass ich bete, gebe ich dir ein Ross. Und dann hat er angefangen, mit ihm zu beten. Und als er fertig ist, sie Amen, hat er gesagt, hat er gefragt, hast du nichts anderes gedacht? Sagt er mal, mir ist die Frage, hat das Ross auch einen Sattel oder muss ich den noch kaufen? Wir sehen einfach da wieder, unsere Gedanken sind so schnell, immer wieder im Materiellen, im Irdischen, in dem, wo uns der Alltag befassen. Und da möge es Gott Gnade schenken und wir wollen darauf achten, auch dort, wo wir es können, einfach, dass wir ihn setzen und dann können wir uns konzentrieren. Und das Dritte noch, das wird ja da auch immer gemacht, das wäre das F, Sorge für Frische. Dass wir Alltag rausgehen, den Kopf durchlüften, vielleicht auch am Morgen schon so anfangen, je nachdem, und nachher uns wirklich dürfen konzentrieren und so in die Gegenwart Gottes gehen. Jetzt, wenn man die ersten vier Vers liest, ist dort dreimal erwähnt, der zu hören Verstand. Also mit offenen Ohren. Und mir gefällt der Gedanke. Weil ich nehme an, und jetzt, das ist eine Unterstellung, aber wo der Israel zurückgegangen ist, hat er bereits den Start einmal machen wollen. Er ist mit der Botschaft gekommen, er ist ein Schriftgelehrter gewesen. Und dort ist irgendwie die Ohren vom Volk sind nicht offen gewesen. Und jetzt beim Nehemia, wo sie es miteinander machen, der Israel auch wieder im Auftrag, sehen wir, und darum tut das die Bibel dreimal erwähnen, der zu öffnet worden sind. Und jetzt steht da das Schöne sogar, und die Ohren des ganzen Volks waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Dann ist es etwas Schönes, eine Botschaft weitergeben, wenn die Leute aufmerksam sind. All die, die Sonntagsschule gehen, die denken, die können da mitreden. Es gibt nichts Schönes, weder wenn die Kinder so Augen und Ohren offen haben, wenn das die vorne eine Geschichte erzählt. Und nichts Eckliges, weder wenn da eins Tohu wa Bohu ist und der andere die vorne eine Geschichte erzählen. Der zweite Gedanke, der mir in diesem Abschnitt Ihnen gefällt, also immer noch beim ersten Punkt, ist, der Esra war nicht allein gewesen. Er hat 13 Mann mit sich oben auf der Kanzel. Wir haben gelesen, auf der einen Seite sind 6 gestanden, auf der anderen Seite sind 7 gestanden. Er ist in der Mitte gestanden. Und für was sind die Beinen oben gewesen? Das hat 2 Bewandtnisse gehabt, mindestens 2. Aus dem jüdischen Schriftverständnis und aus ihrer Gesetzmäßigkeit ist es immer so gewesen, im Zusammenhang mit den Rabbinern, wenn einer gelehrt hat, sind noch ein paar dabei gewesen, zum schauen, dass er kein Fehler sagt. Und sonst, wenn er etwas Falsches gesagt hat, wäre interveniert worden, wenn er über das Wort ausgeschossen hat. Also von dem her gesehen, ist das eine gewisse Kontrolle gewesen. Aber auch eine grosse Ermutigung und Unterstützung. Und ich möchte vor allem den Gedanken mitnehmen. Wie schön ist, wenn man als Brüder in einem Brüderkreis oder auch als Gemeinde weiss, es hat so manches, der für einen betet, der eigentlich mit uns auf der Kanzel steht und hinter uns steht und mit in dem Dienst drin, mit an der Front ist und mithilft. Jetzt die Botschaft, die es weitergeht, das war vorausgesagt im 5. Mose 31, ich werde die Stelle lesen, 10 bis 12, wo der Mose in seinen Abschiedsreden fast am Schluss gebüte und er gebot ihnen und sprach, jeweils nach 7 Jahren zur Zeit des Erlassjahrs am Laubhüttenfest, wenn ganz Israel kommt, zu erscheinen vor dem Angesicht des Herrn, deines Gottes, an der Stätte, die er wählen wird, sollst du das Gesetz von ganz Israel ausrufen lassen vor ihren Ohren. Versammle das Volk, die Männer und Frauen, Kinder und den Fremdling, der in deiner Stätte lebt, damit sie hören und lernen, den Herrn, euren Gott, zu fürchten und alle Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun. All 7 Jahre ist das 5. Buch Mose gelesen worden vor dem ganzen Volk. Das war eine Zusammenfassung vom ganzen Gesetz, wo alles wieder vorgekommen ist. Und all 7 Jahre war der Auftrag. In der babylonischen Gefangenschaft ist das nicht mehr passiert. Das heisst, sie haben viele Jahre, ist das nicht mehr gelesen worden. Und jetzt tut der Esra wieder im Auftrag von diesen Brüdern, tun sie das den ganzen Morgen. Beim ersten Sonnenaufgang bis zum Mittag, ich weiss nicht, sind das 6 Stunden gewesen, haben die den Abschnitt gelesen, stillgestanden wieder und unter dem Volk sind die Leviten gewesen, haben einzelne Punkte erklärt, wenn Fragen sind gewesen und dann ist der nächste Abschnitt gelesen worden. Eindrücklich. Und das Volk ist stillgestanden und hat zugelassen. Und jetzt komme ich zum zweiten Gedanken, der Platz am Wassertor ist ein gewagter Platz. Warum? In dem Moment, wo wir uns am Wort Gottes aussetzen, wird es in unserem Leben etwas bewirken. Und darum hat es viele Menschen, die die Bibel gar nicht gerne lesen oder überhaupt nicht lesen. Weil irgendwie will die bei ihnen etwas bewirken und wenn man da nicht bereit ist, darauf einzugehen, dann tut man sie gescheiter weglegen. Ich habe schon mehr in Gesprächen mit Leuten, wenn ich gemerkt habe, jetzt wäre an und für sich der Moment da, wo der andere müsste einen Entscheid fällen, habe ihn gefragt, gerade wenn es junge Männer sind, weil dann ist die Antwort schon fast gegeben, sage ich, bist du mutig? Sagen sie ja auf jeden Fall, oder? Das sagt ja nicht einer, sei nicht mutig. Und dann sage ich, dann tue du jetzt am Morgen und am Abend einfach immer, und ich mache es auch, ich bei mir und du bei dir, das Gebetli beten, dass er über dein Leben, wie es der David hat gesagt, Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Und wenn das aufrichtig ist, wird das Gott machen, da kannst du draufzählen. Das heisst, wenn Gott in das Leben nie zündet, wird bei ihm nachher das passieren, was da auch passiert ist. Jetzt ist das Gesetz gelesen worden und das Volk hat sich den Spiegel vor Augen gehabt und hat müssen sagen, wir haben auf jedem Punkt haben wir versagt. Wir sind sündig, wir sind schuldig vor Gott und darum sind sie aufs Angesicht niedergefallen und haben ihn angerufen, haben Gott bittet um Gnade und um Erbarmen. Das heisst, sie haben ihre Schuld anerkannt, sie haben die gesehen. Der Gründer der Lieberzeller Mission ist im Zug unterwegs und vis-à-vis sitzt ein Mann. Und er denkt, irgendwie will er dem etwas weitergeben, will er ansprechen, und dann spricht er ihn an und sagt, ich weiss etwas über sie. Und dann ist der andere so ein bisschen unsicher, sagt, wir haben den anderen noch nie gesehen, sagt er, das stimmt, wir haben den anderen noch nie gesehen, und trotzdem weiss ich etwas ganz Bestimmtes und Konkretes über sie. Und da sagt er, hat sie jemand bei mir irgendwo verleumdet oder angeschwätzt? Und dann sagt er, nein, nein, es ist etwas ganz Positives, aber ich weiss es hundertprozentig. Und dann sagt der andere, also, jetzt fertig, das Spiel, sagen Sie, was Sie über mich wissen. Gott liebt Sie. Und dann ist der andere, aha. Und jetzt könnte ich das andere auch noch sagen, wo ich auch hundertprozentig über jeden weiss, wo Jesus noch nicht als Erlöser angenommen hat. Du bist ein Sünder. Das ist weniger schön. Aber auch das ist die gleich sichere Tatsache. Und darum hat er in seiner Liebe den Herr Jesus auf die Erde geschickt, um uns zu erlösen, um eine ewige Erlösung zu vollbringen. Und Jesus hat sein Leben gelassen, hat am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gezahlt und hat uns eine ewige Erlösung vollbracht mit seinem Blut. Er ist am dritten Tag vom Vater auferweckt worden, ist jetzt in der Gegenwart Gottes und er tut dort jedem die Gnade anbieten. Und darum ist der Ort am Wassertor ein gewagter Tag. Weil dort, gerade dort, wo noch Schuld ist, wird der Spiegel hergehebt. In unserem Leben, wenn noch etwas sein kann, kann das vielleicht Neid sein, Egoismus und all die Sachen, die immer wieder gekommen sind und wo der Mensch sich nicht geändert hat. Und da wollen wir auch ein Licht kommen, wenn das unser Leben noch bestimmen oder unser Leben noch prägen. Jetzt noch kurz ein Gedanke zum Tag. An welchem Tag haben sie das gemacht? Auch das ist für mich irgendwo sehr entscheidend und sehr schön, wenn man wieder sieht, wie der Schriftgelehrte und der Nehemiah einfach das Ganze nicht so ein bisschen ungefähr gemacht haben. Jetzt haben wir gerade eine Laune, jetzt haben wir gerade die Lust dazu, jetzt passt es gerade. Sondern auch das ist biblisch abgestützt gewesen. Am ersten Tag vom 7. Monat ist das grosse Fest gemacht worden. Da ist im 3. Mose ist der Tag als Viertig eingesetzt worden. Das ist das Fest der Posaunen. 3. Mose 23. Am ersten Tag vom 7. Monat. Und da sind die Schofarhörner sind geblasen worden. An den einen Orten steht Posaune, aber es sind Schofarhörner gewesen, weil sie in Verbindung mit dem 1. Mose 22 mit der Opferung vom Isaac gemacht haben und mit dem Widder, der dort nachher in den Dörnen ist. Jetzt, was hat das Fest für eine Symbolik? Und da sind wir wieder beim Epheser 5 vom Roger Liebi und in dem Zusammenhang, es ist die Symbolik von der Rückkehr von Israel, die sie dann auch feiern. Jesaja 27, Vers 12 und 13. Es ist das Symbol von der Auferstehung von den Toten und zwischen dem Fest und dem grossen Versöhnungstag sind 10 Tage. Am 10. Tag vom 7. Monat ist der grosse Versöhnungstag und 5 Tage später wieder ist nachher das Laubhüttenfest. Die ersten 4 Feste vom jüdischen Kalender sind beim ersten Chor erfüllt worden und die letzten 3 werden heilsgeschichtlich beim zweiten Chor erfüllt. Und von dem her siehst du auch wieder im Tiefen einen schönen Zusammenhang, wo ich jetzt aber nicht mehr auf die Details eingehen möchte. Ich werde zum dritten Punkt kommen bei diesem Platz. Es war ein geschützter Platz gewesen. Er war innen an der Mauer gewesen. Die Mauer ist fertig gebaut und jetzt ist dort die Freude, die Botschaft verkündigt worden. Und jetzt möchte ich ein paar Gedanken zu der Freude am Herr sagen, zu dem 10. Vers, den wir miteinander gelesen haben, in dem Nehemia 8. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist euer Schutz oder ist eure Stärke. Und mir gefällt beides. Und ich denke auch gerade mit dem Aufteilung der Gemeinde ist beides sehr schön. Warum? Unsere Stärke, wir brauchen Kraft. Kraft, um gebündelte Sachen, die wir jetzt zusammen gemacht haben, allenfalls nachher an zwei Orten durchzuführen, zu machen. Das braucht Kraft. Es braucht Kraft zum Verzichten, vielleicht auf eine gewisse Komfortstufe. Es braucht Kraft, um etwas neu anfangen, wo bis jetzt einfach gelaufen ist, wir können nie setzen, wir haben es gekannt und so weiter. Und da ist die Freude am Herrn. Wir machen es aus Freude für den Herr Jesus. Weil er uns da Leute geschenkt hat, gehen wir den Weg. Und darum ist das auch Kraft, Motivation nachher, um an dem neuen Platz auch ein Licht anzuzünden. Und jetzt, warum steht dort dann aber auch, dass es unser Schutz ist? Und da möchte ich einfach zurückgehen zu der Eva im Garten Eden. Die Freude am Herrn. Gott war alltag gegenwärtig. Allabend ist er gekommen, hat sie etwas Schönes vorstellen können. Sie können nehmen, was das Herz begehrt, und zu Abend ist immer der Schöpfer gekommen und sie haben mit ihm einen Dialog haben. Und das empfindet gelungen, ihr eine Unzufriedenheit ins Herz zu tun. Etwas, was sie gemeint hat, wird ihr vorenthalten. Heute, 6000 Jahre später, meinen wir, ist der Find ein anderer. Er ist heute noch genau der gleiche. Und wenn es ihm gelingt, bei dir oder bei mir etwas einzustreuen, dass wir das Gefühl haben, Gott hat mir etwas vorenthalten. Ich komme da irgendwie in einem Bereich ein bisschen zu kurz. Ich bin irgendwie auf der Schattenseite. Dann ist die Freude am Herrn auf einmal im Hintergrund und ich fange mich an, im Irdischen zu drehen und mit dem zu befassen. Und wenn aber die Freude am Herrn mein Schutz ist, dann ist all das, hat auf mich keinen Einfluss. Weil dann freue ich mich an ihm und an dem, was ich ihm habe und so weiter. Und darum denke ich, ist das wichtig, dass unser Leben prägt ist von einer tiefen Zufriedenheit. Die Freude ist auf der Vergebung Grundlage. Das ist Voraussetzung. Dass wir die Sündenvergebung erlebt haben und dann kommt die Freude in unser Herz hinein, weil die Freude ist eins von diesen 9 Traubenbeeren von der Frucht des Geistes, wo die Freude dazugehört. Und bei der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist tut er uns die schenken. Die Freude ist das, was sich auch in der Anfechtung bewährt. Wenn das Leben nicht so läuft, wie ich mir es vorgestellt habe, wenn Krankheit oder ein Todesfall oder irgendetwas kommt, das völlig quer kommt, und dann der innere Frieden, die innere Freude trotzdem dürfen haben, das ist das, was aus dieser Quelle rauskommt, die Freude am Herrn. Wenn ich mich an ihm freue, wenn er mein Leben ist, mein Inhalt ist, dann gibt er mir auch in dem Punkt, gibt er mir Schutz. Wir kommen noch im Zusammenhang mit dem Essen, mit dem Teilen dazu. Ich will hier nur etwas einschieben. Wenn der Platz, wo er dich eingestellt hat, mit Anfechtungen gefüllt ist im Moment, was dann? Und da ist es wichtig, dass wir auch zueinander und aufeinander schauen. Vielleicht hast du jemanden zu deiner Rechten oder zu deiner Linken. Und das hat Elberfelder da für mich sehr schön geschrieben und sagt, nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist euer Schutz. Nein, oben durch steht es. Und das für den, der nichts zubereitet hat, dem auch Anteil geben. Und ich habe mich gefragt, warum steht da, für den, der nichts zubereitet hat. Hat er es nicht gewusst? Ist er arm? Ist er krank? Arm, das Stichwort, du die Bibel gegeben, also es Leute gehabt, die sind arm gewesen, die haben nichts gehabt. Aber all die anderen Punkte dürfen wir auch in den Raum stellen. Und vielleicht hast du auch jemanden, den du kennst in deinem bekannten Verwandtenkreis, der nichts zubereitet hat. Und du hast an dieser Freude teilhaft bekommen. Und dann wollen wir sie weitergeben. Ich will nachher am Schluss nochmal auf den Gedanken kommen. Die Freude ist unabhängig von den äußeren Umständen, wo wir drin sind. Weil sie von Gott kommt. Sie ist nicht das irdische Bunde, sie ist nicht mit dem verknüpft. Und darum ist sie unabhängig. Und je mehr wir in diese Zeit einkommen und die Pferde, die wir in der Offenbarung sehen, wie kürzlich ein Bruder hat gesagt hat, er sieht das Ganze, sieht er im medialen Bereich mit all dem Facebook und so weiter, Google und so weiter, das sind die Rosse, die die Macht haben, die den Frieden nehmen können oder geben, in Anführungszeichen. Weil der Einfluss über das Netz, der Weg immens gross ist, der Gedanke ist einleuchtend. Und jetzt die Freude, die wir vom Herrn Jesus haben, ist von dem unabhängig. Das tangiert einander nicht. Wenn wir in ihm die Freude haben, in ihm die Erfüllung haben, können wir das andere irgendwo auf der Seite lassen. Wir können es nicht ausblenden, wir sind drin, aber es tut uns nicht die Freude nehmen oder uns stark beeinflussen. Auf der anderen Seite sind wir, solange wir da leben, sind wir in der Schule Gottes. Und da werden wir Probleme, wir werden Nöte haben, wir werden mit Schwierigkeiten konfrontiert werden. Aber die sind da dazu da, dass wir tiefer gewurzelt werden und einfach immer wieder zurückgehen zu dieser Freude, die er uns gegeben hat und die er uns geben will. Und noch der letzte Punkt. Es ist ein gebotener Platz. Der Platz am Wassertor. Es war nicht eine Diskussionsgrundlage, wo nachher der Esra und der Nehemia gekommen sind und gesagt haben, würde es euch passen, wir haben gedacht, wir könnten uns dort versammeln, machen wir mit, sehen das gleich, und dann kommt der andere und sagt, nein, ich will lieber zum anderen Tor, und dieser sagt, ich will lieber dort, und am Schluss haben wir eins gegeben, und jeder will ein bisschen herlaufen, wo er will. Da ist die Führung übernommen worden und das war ein gebotener Platz gewesen, weil bei den leitenden Köpfen ist das so gesehen worden und dann hat eine Einigkeit geherrscht. Und wohl uns, wenn es bei uns auch, gerade in dieser Phase, wo wir jetzt drin sind, gleich darf laufen. Es ist für mich eindrücklich, dass das jetzt gerade in das Ding passt. Ich habe ja das nicht voraus so einplanen oder gedacht, aber es passt sehr schön. Es ist ein gebotener Platz. Und auch du bist an einem gebotenen Platz. Gott hat dich dort hergestellt. Vielleicht hättest du dir einen anderen ausgesucht. Oder würdest du noch heute einen anderen aussuchen, ist möglich. Aber wenn dich Gott dort hergestellt hat, sag ihm Danke und frage einfach immer wieder, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und jetzt möchte ich noch zu einem abschliessenden Gedanken kommen, noch einmal zurückkommen, für die anderen zu schauen oder für die anderen zu sorgen. In diesen 12 Versen, wenn ihr schaut, wie manchmal das ganze Volk angesprochen ist. Immer wieder das ganze Volk. Das ganze Volk. Gott hat nicht mit ein paar Einzelnen voranpreschen und mit denen etwas machen und links und rechts sind Leichen liegen geblieben, die nicht mehr mitgekommen sind, sondern es war ihm ein Anliegen gewesen, das ganze Volk geht mit. Und gleich soll es bei uns sein. Wir wollen nicht, wenn Leute nicht mehr kommen oder Leute ein Problem haben, sie einfach abhaken, sondern auch dort schauen, können wir helfen, wo liegt das Problem, das ganze Volk, dass wir miteinander unterwegs sind. Und dann am Schluss steht, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Und darum haben sie sich freuen. Weil der Tag, der war, hat der Priester gesagt, es ist ein heiliger Tag. Und ich will das Gleiche sagen über diesen Tag heute. Auch dieser Tag heute ist ein heiliger Tag. Wir sind unter Gottes Wort gegangen. Wir sind in der Gegenwart Gottes gewesen. Er ist uns begegnet durch sein Wort. Wenn wir sein Wort lesen, tut er uns begegnen dadurch. Und er will uns an diesem Tag weiterführen. Und dieser Tag wird nicht mehr wiederkommen. Wir können nicht einen Tag nochmal wiederholen. Jeder Tag, wo das Ende geht, ist abgeschlossen. Und der gleiche Gedanke wird er Ihnen da auch sagen. Und darum sagt er da auch, freut euch. Freut euch in dem, was Gott für euch gemacht hat. Und wir dürfen sagen, wir wollen uns freuen in dem, was der Herr Jesus für uns gemacht hat. Der Herr Jesus ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn, die Freude an Jesus ist unsere Stärke, ist unser Schutz. Und mit dem wollen wir vorangehen, auch in die kommende Woche. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für dein Wort, das eine Gotteskraft ist, denen, die daran glauben. Für dein Wort, das Geist und Leben ist und dass wir auch gerade das dem Morgen dürfen sehen, dass die Freude an dir, Herr Jesus, die ist unsere Stärke, die ist unser Schutz. In den ganzen Wirren, in den ganzen Bewegungen von dieser Zeit, wo wir drin sind, wo wir nicht wissen, was auch auf uns als Land noch zukommt, dürfen wir wissen, wir sind nicht auf das angewiesen. Wir sind zwar noch drin und wir wollen uns da noch als Licht bewegen, aber du bist unsere Stärke und du bist unser Schutz. Und das gibt uns Mut und Zuversicht, ob wir allein sind, ob wir als Familie sind, einfach mit dir unterwegs zu sein, auch als Gemeinde. Dass wir gemeinsam dem wunderbaren Ziel dürfen entgegengehen. Und die Aufgaben, die du uns noch gibst, bis zum Wiederkommen, dass wir die in Treue, in Zuversicht und auch mit Mut und Kraft von dir dürfen ausführen. Segne du jedes auch für die neue Woche. Amen.